SRF 3.
Millionen Steuergeschenk für die Bauern, Bundesrat Guy Parmelin verteidigt seine Rolle. Erster muslimischer Bürgermeister in London, Sadiq Khan, Sohn pakistanischer Einwanderer, hat gute Chancen, diesen politischen Sprung zu schaffen. Ermahnung von Papst Franziskus, Europa muss und täte gut daran, solidarischer mit den Flüchtlingen umzugehen. Schönes Wochenendwetter, es gibt viel Sonne, einzig in den Alpen und im Süden sind vereinzelte Regentropfen möglich. Am Mikrofon ist Daniel Hubacher. Es ist eine ungemütliche Geschichte für Bundesrat Guy Parmelin. Er hat sich kürzlich dafür eingesetzt, dass Bauern auf Gewinne aus dem Verkauf von Bauland keine Bundessteuern bezahlen müssen. Soweit alles klar und kein Problem. Nun hat der Blick aber herausgefunden, dass Guy Parmelin, respektive sein Bruder, von diesem Millionengeschenk an die Bauern profitieren könnte. Es geht da also um einen möglichen Interessenskonflikt. Am Montag muss der Bundesrat deswegen vor der Geschäftsprüfungskommission antraben. Philipp Burkhardt im Bundeshaus, Guy Parmelin hat eben vor den Medien seine Sicht der Dinge dargestellt. Was genau hat er gesagt?
Fakt ist, Bundesrat Guy Parmelin zum Zeitpunkt der Wahl im letzten Dezember noch Weinbauer im Kanton Waadt, hat seinen Anteil an seinem Weinbaubetrieb und an den Grundstücken gleich nach der Wahl korrekterweise an seinen Bruder abtreten wollen. Nun, bis eine solche Abtretung über die Bühne ist, das dauert seine Zeit. Herr Parmelin sagt normalerweise ein Jahr. Hier ist es ein bisschen schneller gegangen, aber immerhin am 14. März erst ist der SVP-Bundesrat als Miteigentümer des Grundstücks in Bürsin aus dem Grundstück gelöscht worden. Und drei Tage davor hat der Bundesrat diese Vorlage, die Sie erwähnt haben, verabschiedet, die für die Verkäufer von landwirtschaftlichen Grundstücken Steuervorteile bringt. Dass das zeitlich so dicht zusammengefallen ist, dafür kann Bundesrat Parmelin nichts. Aber die Frage stellt sich natürlich, ob er nicht hätte in den Ausstand treten müssen.
Also kann man ihm juristisch einen Vorwurf machen?
Bundesrat Parmelin musste heute eingestehen, dass er finanziell trotz Abtretung des Grundstücks an seinen Bruder profitieren könnte, nämlich dann, wenn der Bruder das Grundstück mit Gewinn verkauft, zum Beispiel für eine Überbauung, dann würde auch Guy Parmelin seinen Anteil noch erhalten. Nun, die Ausstandsregelung im Regierungs- und Verwaltungsorganisationsgesetz sagt, Bundesräte müssen in den Ausstand treten, wenn sie an einem Geschäft ein unmittelbares persönliches Interesse haben. Nun kann man sich darüber streiten, wie unmittelbar das Interesse wirklich ist, wenn Bundesrat Parmelin allenfalls irgendwann in der Zukunft einen Gewinn erzielen könnte. Da können sich jetzt die Juristen darüber streiten. Parmelin selbst sagt dazu, es sei unwahrscheinlich, dass sein Bruder das Rebland verkaufe, um es überbauen zu lassen.
Also juristisch eine unklare Situation. Wie sieht es denn politisch aus? War es klug, sich im Bundesrat an der Diskussion über diese Steuervorteile zu beteiligen?
Bundesrat Parmelin sagt, ja, wenn er gewusst hätte, was das nun für eine Polemik auslöst, dann hätte er sich es vielleicht noch einmal überlegt, hat dann aber auf eine zweite Frage auch noch gesagt, er würde es wahrscheinlich wieder tun. Ich würde sagen, es war politisch auf jeden Fall sehr unklug, vor allem noch auch in einem Mitbericht noch zusätzliche Forderungen zu stellen und zu untermauern, dass es diese Steuervorteile geben soll. Er hat sich auch dafür eingesetzt, dass das rückwirkend geschehen soll. Das war sicher politisch unklug. Aber das wird letztlich das Parlament beurteilen können. Am Montag, Sie haben es erwähnt, wird ihn die Geschäftsprüfungskommission des Nationalrates dazu anhören.
Affaire à suivre. Besten Dank, Philipp Burkhardt. Gleich schauen wir nach Syrien, wo die Waffen eigentlich schweigen sollten. Sollten. Zuerst jetzt aber zu Yvonne Lambricker und nach Irland. 10 Wochen herrschte dort politischer Stillstand und damit ist es jetzt vorbei.
Ja, das irische Parlament hat den bisherigen Regierungschef Enda Kenny in seinem Amt bestätigt. Kenny steht nun einer Minderheitsregierung vor. Kennys konservative Partei Fine Gael hatte bei den Wahlen vom 26. Februar ihre Mehrheit im Parlament verloren. Seither scheiterten mehrere Versuche, eine neue Regierung zu bilden. Kenny einigte sich nun mit der größten Oppositionspartei, Fianna Fáil, auf ein Stillhalteabkommen, um die Regierungskrise in Irland zu beenden. Die Fianna Fáil enthielt sich bei der Wahl Kennys der Stimme. Sie will dies auch bei allen wichtigen Entscheidungen bis Ende 2018 tun. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat gegen die Forderung der EU protestiert, wonach die Türkei ihre Antiterrorgesetze einschränken soll. Die Türkei gehe ihren Weg, die EU solle ihren eigenen gehen, sagte Erdogan vor Anhängern in Istanbul. Eine Änderung der Antiterrorgesetze ist einer der 5 offenen Punkte, die die Türkei erfüllen muss, damit Türkinnen und Türken ab Ende Juni ohne Visum in die EU reisen können. Menschenrechtsgruppen werfen der Türkei vor, mit breit gefassten Antiterrorgesetzen auch gegen kritische Journalisten und Akademiker vorzugehen. Auf dem Mittelmeer sind in den letzten 24 Stunden fast 1800 Migranten gerettet worden. Das teilte die italienische Marine mit. Die Menschen seien in Nordafrika aufgebrochen und von Schiffen der Marine, der Küstenwache und des Zolls aufgenommen worden. An den insgesamt 10 Einsätzen seien auch die Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen und die EU-Grenzschutzbehörde Frontex beteiligt gewesen. Über die Nationalitäten der Migranten wurden zunächst keine Angaben gemacht. Wer seine Arbeitsstelle verliert, weil gegen ihn ein Strafverfahren läuft, hat kein Anrecht auf Entschädigung vom Staat, selbst nach einem Freispruch nicht. So argumentiert das Bundesgericht. Das Bundesgericht sagte, es sei nicht am Staat, Fehler eines Arbeitgebers zu entschädigen, wenn dieser eine Kündigung nur aufgrund eines Verdachts ausspreche. Konkret entschied das Bundesgericht im Fall eines Lehrers, gegen den ein Strafverfahren wegen Vergewaltigung einer Schülerin lief. Er wurde schließlich freigesprochen. Die Börsendaten von SIX Financial Information. Der Swiss Market Index liegt bei 7.714 Punkten, minus 0,5%. Der Dow Jones Index in New York fällt um 0,3%. Der Euro wird zu 1.1067 gehandelt, der Dollar zu 96,93
Abend.
In knapp 7 Wochen wird es in Europa nur noch ein Thema geben, den Brexit, den möglichen Austritt Großbritanniens aus der EU. Ein wichtiger Stimmungstest dafür waren auch die gestrigen Lokalwahlen in Großbritannien. In Wales und Schottland wurden neue Regionalparlamente gewählt. In Schottland haben die Linksnationalisten gewonnen, in Wales zieht die antieuropäische UKIP ins Parlament ein. Und die oppositionelle Labour-Partei, sie hat Dutzende Mandate verloren. Ich bin jetzt verbunden mit Martin Alliot. Martin Alliot, die britische Labour war einst die starke Kraft im Vereinigten Königreich. War das nun eine knallende Ohrfeige oder ist sie mit einem blauen Auge davongekommen?
Man konnte die Ohrfeige der schottischen Wähler für Labour bis nach London hören. Die Labour-Partei, die, wie Sie sagten, einst die dominante Staatspartei in Schottland war, ist auf den 3. Platz hinter den schottischen Nationalisten, das ist nicht überraschend, aber auch noch hinter die Konservativen zurückgefallen. Das heißt, es war ein Blutbad für Labour in Schottland. In Wales sieht die Sache etwas lichter aus für Labour. Da konnte sich die bisherige regierungsfähige Mehrheit von Labour ganz knapp halten. Sie verloren ein Mandat. Die werden auch künftig fuhrwerken können. In englischen Lokalwahlen absoluter Stillstand für Labour, wo die Partei eigentlich hätte zulegen müssen.
Bleiben wir noch gleich bei Labour. Einen Lichtblick gibt es noch für Sie. In London wurde ja auch ein neuer Bürgermeister gewählt und da könnte der sunnitische Muslim und Labour-Kandidat gewählt werden. Gibt es schon eine Tendenz?
Mehr als das. Es sind 96% der Erststimmen ausgezählt und Sadiq Khan, der Labour-Kandidat, hat einen Vorsprung von 9 Punkten. Er ist nicht mehr zu schlagen. Er ist also der erste Muslim in einem derart hohen gewählten Amt, nicht nur in Großbritannien, sondern vermutlich in ganz Europa.
Jetzt ist also dieses Wahlwochenende oder dieser Wahlsonntag, nein, es war kein Sonntag, es war gestern, ein Donnerstag, der ist vorbei. Was sagen denn die Resultate über die Brexit-Abstimmung aus?
Nicht wahnsinnig viel Aussagekräftiges. Ich glaube, es gibt 2 Punkte, die erwähnenswert sind. Erstens, UKIP, die Antieuropäer, haben in Wales Fuß gefasst im Regionalparlament zum ersten Mal und zeigen da, dass Wales in Richtung Skepsis rutscht. Zweitens, Labour ist geschwächt. Labour ist mit sich selbst und dem eigenen Bauchnabel beschäftigt. Und das ist für das proeuropäische Lager ein Verlust. Denn Labour sollte an nichts anderes denken als an die fortwährende Zugehörigkeit zur EU.
Besten Dank, das waren Informationen direkt aus Großbritannien von Martin Alliot.
Info 3 Abend.
Eigentlich sollten in Syrien die Waffen schweigen. Auf dem Papier gilt immer noch eine Waffenruhe. Doch das Morden geht weiter. Gestern wurde an der syrisch-türkischen Grenze ein Flüchtlingslager bombardiert. Mindestens 28 Menschen wurden getötet. Regime und Rebellen beschuldigen sich gegenseitig. Nahost-Korrespondent Philipp Scholkmann.
Der UNO-Menschenrechtskommissar, der Jordanier Zeid Raad, sagte, der Angriff auf das Flüchtlingslager sei fast sicher mit Absicht ausgeführt worden und ein Kriegsverbrechen. Das syrische Oppositionsbündnis beschuldigte die syrische Armee. Diese bestreitet die Tat. In einer Erklärung legte die Armeeführung in Damaskus nahe, dass die Rebellen selbst das Zeltlager in der Provinz Idlib angegriffen haben könnten, um danach die syrische Regierung zu beschuldigen. Ein Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums sagte, der Angriff könnte sehr wohl auch mit Artillerie vom Boden aus erfolgt sein. Aktivisten in dem Flüchtlingslager hatten von 2 Bombardements aus der Luft berichtet. Unbestritten ist nur, dass in der Provinz Idlib syrische und russische Kampfflugzeuge regelmäßig Angriffe fliegen. Die Provinz wird von radikal-islamischen Rebellen dominiert, die zu Al-Qaida gehören oder mit ihr kooperieren. Die Syrien-Gespräche in Genf stecken seit 2 Wochen fest. UNO-Vermittler de Mistura bemühte sich in den letzten Tagen, wenigstens die Waffenruhe wieder zu beleben. Seit gestern gilt auch in Aleppo wieder eine 48-stündige Feuerpause zwischen der Regierungsseite und einem Teil der Rebellen. Die Dschihadisten von Al-Qaida und andere radikal-islamische Rebellen halten sich nicht an das Abkommen. Am südlichen Stadtrand von Aleppo lieferten sie sich schwere Gefechte mit den Regimetruppen und eroberten offenbar die Ortschaft Khan Tuman. Im Zentrum von Aleppo dagegen war es heute deutlich ruhiger als in den letzten 10 Tagen, in denen die nordsyrische Großstadt die schwersten Kämpfe und Angriffe seit langer Zeit erlebt hatte, mit vielen zivilen Toten und Verletzten. Es wurden keine Luftangriffe gemeldet. Die Regierungsseite beschuldigte dennoch Rebellen, auch in Aleppo die Feuerpause vereinzelt verletzt zu haben. Der östliche Teil der Stadt wird von Assad-Gegnern gehalten, wobei Gemäßigtere häufig im Schulterschluss mit radikal-islamischen Rebellen kämpfen. Allein das macht die Umsetzung einer vollständigen Waffenruhe praktisch unmöglich. Und auch der syrische Präsident Assad ließ mitteilen, er erwarte von der syrischen Armee die vollständige Rückeroberung von Aleppo. Während UNO-Vermittler de Mistura weiter vage auf den Beginn eines politischen Prozesses für Syrien hofft und eine nächste Gesprächsrunde in Genf.
Das war Info 3 News und Hintergründe in einer knappen Viertelstunde. Verantwortlich heute Karin Britsch und Daniel Hubacher.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.